Das fast perfekte Spiel von Justin Hood, der klare Sieg von Gary Anderson im Legendenduell gegen Michael van Gerwen. Außerdem Neues zur Premier League inklusive einer wichtigen Information von PDC-Chef Matt Porter. Das alles jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen, hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit der Analysefolge nach WM-Tag Nummer 17. Das hat es noch nie gegeben bislang, die WM immer maximal eben 16 Tage lang. Jetzt Tag 17, der letzte Darts-Tag des Jahres. Wir melden uns am 31.12., nehmen hier außerordentlich früh auf, denn es war dann doch eine relativ kompakte, schnelle Abendsession. Und wir geben zu, wir saßen schon im Uber, als die Pressekonferenz von Luke Humphreys lief. Aber das haben wir uns jetzt mal gegönnt, denn zum letzten Mal vor seinem Abflug in wenigen Stunden von London Heathrow ist Jan Todten bei mir zu Gast. Grüß dich, hi.
Hallo Kevin. Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir das jetzt über die Bühne bringen. Das gibt mir doch ein, zwei Stunden mehr Schlaf. Und wir haben auch beide noch ein bisschen mehr Elan, zu dieser frühen Uhrzeit in die Sendung reinzugehen.
Und die Sendung wird sich heute drehen um den großen Achtelfinaltag. Zwei Achtelfinalisten oder zwei Viertelfinalisten, die sich in den ersten beiden Last-16-Duellen da durchgesetzt haben, die standen ja schon seit 24 Stunden fest. Ryan Searle, der gegen James Hurrell gewann, und Luke Littler, der gegen Rob Cross sich durchsetzen konnte. Und jetzt eben die sechs weiteren Viertelfinalisten, die das Feld für den ersten komplettieren. Es war ein großer Tag, vor allen Dingen auch für die Schweden. Ich kam direkt rein, war ein bisschen später da als du und ja, alles voller schwedischer Journalisten. Also das wäre jetzt übertrieben, aber so 4, 5 waren echt da jetzt zum großen Match von Dirty Harry.
Ja, ich habe dann während des Matches sogar mal das Svenska Tagblatt aufgemacht und die haben tatsächlich aus dem Medienraum des Alexandra Palace einen Journalisten die Scores mitschreiben lassen. Also die waren am Tickern und ich hatte die Chance, mit einer Journalistin zu sprechen, die meinte, dass trotz Vierschanzentournee, Tour de Ski und was nicht alles läuft, man würde denken, Schweden, Wintersportnation, sie sagte, da ist doch jetzt ein kleiner Dartsboom am Anrollen.
Und Vierschanzentournee technisch, wo du sagst, Schweden, irgendwie gar kein Faktor im Skispringen, ne? Also, warum ist das so? Sollten wir jetzt nicht ergründen, bloß nicht, aber fällt mir gerade so auf.
Zumal Schweden ja im heutigen Skispringen eine wichtige Rolle spielt, weil Jan Boklöv damals den V-Stil wahrscheinlich Mitte der 80er, Anfang der 90er entworfen hat. Aber das ist heute nicht das Thema. Jedenfalls hat mir die Dame doch versichert, dass da ein ordentlicher Boom ist. Und Kevin Dudes könnte man ja noch mit reinrechnen als in Schweden lebenden Holländer. Aber tatsächlich, das gehört dann auch zur Wahrheit. Das war das letzte Spiel des Abends. Da waren die schwedischen Journalisten schon wieder abgereist.
Und bevor wir über den Auftritt von Andreas Harrison sprechen, gehen wir erstmal rein mit Partie Nummer 1 an diesem Tag. Luke Woodhouse gegen Christoph Ratajski. Ratajski setzt sich mit 4-2 durch. Man könnte sagen, ist vielleicht eine kleine Überraschung, weil der ungesetzte Spieler gewinnt. Ich weiß nicht, wie wir gestern drüber gesprochen hatten. Also ich hatte Ratajski schon vorne gesehen, hätte mir so einen Siebensatz-Thriller auch da durchaus vorstellen können. Am Ende macht das in 6 Sätzen zu. Kurios hier, alle 6 Sätze enden mit 3-1. Bis zum vierten Satz steht 2-2 und hinten raus ist Ratajski dann der bessere Spieler. Es gab ansonsten noch ein Highlight von Luke Woodhouse. Im ersten Leg von Satz Nummer 3 wirft er 8 perfekte Darts.
Ja, es geht los mit 8 perfekten Darts von Luke Woodhouse, wie es dann aber doch manchmal ist. Verliert er das Leg sogar noch. Es erinnerte frappierend an Martin Schindlers Spiel letztes Jahr gegen Callan Ritz, weil das Ganze dann auch auf der Doppel-6 eigentlich hätte enden sollen und sich beide Spieler mit einer Doppel-13, die darüber liegt, überworfen haben und ja beide das Leg auch nicht nach Hause bringen konnten. Also ganz kuriose Szene, die das Spiel vielleicht auch nochmal hätte spannender machen können. Was noch irgendwie kurios war, du hast dieses 3-1 in diesen Sätzen schon angesprochen. Die ersten 5 Sätze gingen alle jeweils mit 1-3 gegen den Anwerfer. War auch irgendwie eine lustige Randnotiz.
Ja, also Satz 6, der einzige Set, der dann mit dem Anwurf gehalten werden kann. Hier in dem vierten Leg das entscheidende Break, was Ratajski dann macht zum Match. Also da hat er den Anwurf, wenn man so will, dann auch gar nicht mehr gebraucht, weil ihm das vorzeitige Break gelungen ist. Also Ratajski kommt hier durch, steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale, trifft auf Luke Littler damals, ich glaube 21 oder so war es, Corona-WM. Oder war es davor? Egal, auf jeden Fall ist er gegen Bunting rausgegangen. Jetzt wird er spielen gegen Luke Littler und er er ist schon in den Top 32, da ist er jetzt zurückgekehrt durch diese 100.000 Penunzen. Die sind natürlich in Bezug auf Setzlisten auch wichtig. Da wird er jetzt eher weiter klettern. Jetzt hat er das erstmal für ja gut 2 Jahre in den Büchern und dementsprechend ja so ein kleiner Kickstart-Moment für Christoph Ratajski, der ja auch eine schwierige Zeit hinter sich gebracht hat und jetzt hier mit dem Einzug ins Viertelfinale ein überragendes Ergebnis für ihn.
Er hat das auch nochmal betont so ein bisschen. Er sieht sich ganz eindeutig als Top-32-Spieler. Er ist kein großer Aufschneider, er spricht sehr leise, aber das ist sein Anspruch, da auch wahrscheinlich eher in die Top 20 zu gehen. Letzten Endes souveräne Leistung. Er hat das gebracht, was man von ihm kennt, was er das ganze Turnier übergebracht hat. Luke Woodhouse ist einfach abgefallen und auch die Doppel waren bei Ratajski deutlich besser. Muss man sehen, ob das dann in der nächsten Runde noch reicht, aber es ist so, der Christoph Ratajski, den man erwarten kann und am Ende dann auch wieder sein mittlerweile typischer Jubel, das ist dann der Moment, in dem er aus sich rausgeht und dann zur Pressekonferenz wieder sehr ruhig und gelassen.
Wir gehen dann jetzt mal gelassen zum Match von Andreas Harrison. Das hatte ja jetzt eben schon einen gewissen Vorlauf von uns bekommen. Und es war ein Spiel, was vom Niveau her schlechter war als das, was jetzt ein Ratajski geboten hat. Aber es war deutlich interessanter, weil spannender. Gegen Johnny Clayton verliert der Schwede am Ende mit 2-4. Aber er war hier echt nicht weit weg von der nächsten Überraschung, vom Einzug ins WM-Viertelfinale. Und vielleicht sogar noch viel wichtiger als die 100.000 Pfund wäre die Tourkarte gewesen. Die hat er jetzt nicht, weil er am Ende hier in einer ganz entscheidenden Spielphase die Doppel nicht mehr trifft. Wir sind in Satz Nummer 4, da vergibt er 3 klare erstmals, dann wäre er womöglich um einen Decider rumgekommen, hätte mit 3-1 in Führung gehen können. Satz Nummer 5, dann allerdings Nummer 4, frappierender, denn da führt Harrison 2-0, es steht 2-2 im Match, er führt 2-0, verpasst 3 Setups, bekommt dann im Decider 4 weitere Set-Darts und verpasst die auch nochmal alle, unter anderem Doppel 14, Doppel 9 getroffen, also statt der Doppel 9 in der Doppel 14 versenkt und solche Geschichten. Und Clayton, der macht es dann auch so im typischen Clayton-Stil, 78 rausgenommen, das ist so ein Finish, das nimmt er so in den letzten Jahren einfach schon sehr, sehr häufig raus und diese 2-Dart-Finishes dann hier auch mit einem Dart auf Doppel auf Tops und damit das Match in seine Richtung bekommen. Er erzählt noch nicht die gesamte Geschichte, aber das ist schon die absolute Schlüsselphase im Spiel gewesen.
Das ist die absolute Schlüsselphase. Es ist eben häufig jetzt dieser 5. Satz gewesen. Ähnlich dann auch wie bei Gabriel Clemens und in anderen Matches. Hier kannst du das Spiel in deine Richtung kippen oder es geht halt für den Gegner. Und dann musst du diese entscheidenden Momente machen. Gerade weil Harrison auch am Anfang des Matches wirkte, er da doch wesentlich souveräner und besser in diesen entscheidenden Situationen. Es war jetzt vielleicht auch ein etwas langes Format für ihn, wobei so einen richtigen Downfall hat es hier nicht gegeben. Er hat dann auch im 6. Satz ja nochmal für ein Highlight gesorgt. Er war nämlich auf Kurs 9 Data, hatte schon 6 perfekte Darts und will dann die 150 Rest, die er sich gestellt hat, offensichtlich über Bull, Bull, Bull checken. Der Spotter wusste das auch, die hatten die Kamera schon drauf.
Durch Modus bekannt, weil da hat er mal, also kein 9 da, aber da hat er mal 150 auf dem Weg rausgenommen.
Genau, und es hat hier nicht geklappt. Also auch der erste war schon außerhalb des Bulls. Ich glaube, er hat trotzdem die anderen beiden auch auf Bull hinterhergeworfen.
Und übrigens ein Hintergrund dazu, Spotter ist ja auch Owen Binks, der da viel auch gerade in den sozialen Medien drüber berichtet. Also wen das interessiert, der kann da ihm mal folgen. Und der ist ja bei Modus auch immer ganz aktiv. Und dementsprechend, ja, da wusste man Bescheid, wenn die 150 stehen, jetzt hier in einer ganz besonderen Situation, eben mit den potenziell 60.000, die es dann Zaster noch oben drauf gegeben hätte. Aber der Neuner, er fällt nicht bei dieser WM, bis dato nicht. 3 Tage bleiben noch Zeit für das perfekte Spiel. Und ja, Andreas Harrison hat ja eine Pressekonferenz abgehalten, war natürlich enttäuscht, aber er wäre jetzt auch nicht komplett gebrochen. Aber ja, es ist schon brutal irgendwie jetzt so diese Niederlage, weil er sehr, sehr nah dran war. Auch eben nicht nur im Viertelfinale, sondern an der Tourkarte. Und jetzt muss er eben in Kalka sich da erstmal durchkämpfen. Und das ist natürlich ein Haifischbecken.
Ja, ich kann so ein bisschen Schwedisch verstehen. Ich habe mich dazugesetzt, als er den übrigens als Verlierer den schwedischen Journalisten knapp 10-minütige Pressekonferenz gegeben hat. Und ich meine, verstanden zu haben, dass er gesagt hat, all diese Steine, die er hier verdient hat, all der Zaster, das wäre schön und da freut er sich auch drüber und er wird das auch, weiß schon, wofür er es ausgeben will, aber jetzt geht es eben den harten Weg in die Q-School. Und der ist, wenn man so nah dran ist, wir hatten das letztens bei Arno Merck schon mal kurz drüber gesprochen, aber für Arno war jetzt das ja nicht wirklich realistisch, hier bei der WM durchzukommen, sich die Tourcard zu erspielen. Harrison war verdammt nah dran, hat hier einen Gegner in nicht seiner Prime-Form, bei dem man denkt, es könnte vielleicht klappen, wenn ich das wieder erreiche. Und ja, da ist jetzt der Step Back runter von der Bühne in die kalte Halle von Kalka schon hart. Und wir wissen, was da passieren kann. Wir wissen, dass er sich die letzten Jahre da immer schwer getan hat. Man kann auch den Namen Jimmy van Ski da einfach mal in die Runde werfen. Und so nah ist dann Glück und Pech beieinander. Für Andreas Harrison ist es jetzt eher Pech und der harte Weg. Und ja, Lukas Wenig konnte sich jetzt hier freuen, weil er auch verdientermaßen einfach auf der Tour bleiben wird und nächstes Jahr recht befreit aufspielen kann.
Also für Dirty Harry heißt es schneller Brüter in Kalka statt schnelle Tourcard in London. Bei DAZN im Vorfeld noch eine interessante Info, das war ich ganz lustig. Also Clayton ist sein Lieblingsspieler, hat er dort gesagt. Und ja, sein Heimatort offenbar zu klein, um Public Viewing zu veranstalten. Also der kommt ja wirklich aus der schwedischen Walachei und hat hier großartig abgerissen. Aber eben ja, der ganz große Wurf, der ist dann ausgeblieben. Für Johnny Clayton heißt das, stand jetzt Platz 4 in der Weltrangliste. Also voll auf Kurs Premier League, lässt auch da aktuell keine Gelegenheit aus, um sich da auch reinzureden. Sieht auch schon sehr gut aus, muss man sagen. Und er kann es ja, wie gesagt, dann eben auch mit einem weiteren Sieg dann auch auf eigene Kraft, aus eigener Kraft dann letztlich in die Top 4 schaffen und beziehungsweise da bleiben. Gut, dann gehen wir jetzt aufs nächste Spiel. Vielleicht der Chronistenpflicht halber erwähnt, nächster Gegner von Clayton ist Ryan Searle am Nachmittag des 1. Januar. Dann jetzt ein weiterer Kracher und ein weiterer Kracher von Justin Hood. Also der hatte ja schon dieses Wahnsinnsmatch gegen Danny Noppert. Jetzt auch wieder ein Wahnsinnsmatch, allerdings auf eine ganz andere Art gegen Josh Rock. Er gewinnt 4-0. Das alleine wäre schon mit mehreren Ausrufezeichen versehen gewesen. Aber wie er es dann gewinnt auf die Doppel ist atemberaubend.
Ja, und zwar hat er wirklich bis kurz vor Schluss des Matches hat er seine die ersten 11 Chancen auf Doppel alle genutzt. Er stand bei 11 von 11 bei 100%, eine Quote, die es so noch nie gegeben hat, und hat erst dann in Angesicht des sozusagen nahenden Sieges, das hat er wohl danach im Interview gesagt, hat das Händchen ein bisschen gezittert und er kam ein bisschen ins Denken. Er schafft trotzdem auch im Satz 4 dann letzten Endes ein klares 3-1 und liegt bei 75% eben auf die Doppel. Hilf mir, das waren dann 12 von 16,
genau.
Die es am Ende waren. Auch das ist Rekord für eine WM. Das hat so noch keiner geschafft. Es gab mal ein Spiel von Adrian Lewis, da hat der 12 aus 18 gecheckt und wenn man es auf Prozente umrechnet, auf eine andere Distanz, dann hat Peter Wright mal 70% gecheckt. Also von daher phänomenal und da muss man sagen, da war Josh Rock wirklich bemitleidenswert, weil der hat hier gar nicht viel falsch gemacht, aber der stand immer hinter Hood und konnte eigentlich fast nur noch lachen, weil er wusste, okay, der Wurf aufs Doppel kommt und jetzt nimmt das raus. Er hat dann quasi nachher auch, als es eigentlich um den ersten Matchstart ging, hat er das Publikum auch eigentlich angefeuert nach dem Motto, komm, jetzt soll er hier die 12 aus 12 machen, was dann kurz nicht geklappt hat. Fairer Verlierer, aber so chancenlos. Und es muss tatsächlich etwas frustrierend sein, dann ja da so unter die Räder zu kommen.
Chancenlos unter die Räder gekommen, obwohl er nur knapp 2 Punkte unter seinem Jahresschnitt steht hier bei 96,3. Also das ist ja keine schlechte Leistung gewesen, macht jetzt die Leistung von Hood noch krasser. Der gewinnt 4-0 gegen einen Josh Rock, der jetzt nicht irgendwie alles daneben geworfen hat. Der hat eine 43% Doppelquote, voll okay bis gut und steht bei 96 im Schnitt. Es war ja kein Off-Match von Josh Rock und Justin Hood gewinnt am Ende hier mit 4-0 in den Sätzen. Hätte den vierten Satz eben 3-0 für sich entscheiden können, verpasst dann eben aber dieses High-Finish. Das hätte das perfekte Spiel gegeben und ja, die Doppelquote verhagelt er sich ja regelrecht durch diese drei Fahrkarten, die er danach wirft. Aber umso schöner dann in dem Leck-Danach-Anwurf-Leck von Rock, dass er dann nochmal ein High-Finish mitnimmt zum Matchgewinn und dann natürlich auch wieder das komplette Hood-Programm abgibt, dort noch auf der Bühne im Interview auch nochmal fragt hier, ob ihr jetzt ein chinesisches Restaurant wollt, weil er natürlich das auch nochmal thematisiert hat. Und ja, da wurde dann auf der Pressekonferenz nochmal nachgefragt und konkret ist es so, er hat genug Geld beisammen. Also Ziel erreicht, mal schauen, ob es noch ein bisschen weitergeht, trifft dann auf Gary Anderson dazu später mehr. Aber ja, also diese Geschichte mit dem China-Restaurant, die Justin Hood jetzt durch die WM getragen hat, bis dato ist ja auch, also sowas nur im Darts möglich eigentlich.
Definitiv. Welchen Fußballspieler kannst du dir vorstellen, der sagt, ja, wenn die und die Prämien eingespielt sind, dann mache ich jetzt erstmal nebenher so ein, er will ja ein mobiles, ne, China-Restaurant auf. Also, ja. Er hat beim Rausgehen, hat er mir im Flachs noch gesagt, wenn es mit der nächsten Runde reicht, dann überlegt er sich, ob er noch ein indisches Parallel mit aufmacht.
Er kann ein ganzes Hut Restaurant-Universum aufbauen. Also vielleicht gibt es dann irgendwann ein Franchise-Modell oder so, keine Ahnung.
Es gibt ja, ohne hier Werbung machen zu wollen, eine große Kette, die heißt Pizza Hut. Und vielleicht könnte man hier den Justin Hut aufmachen.
Also bezüglich Fußballspieler, die sind da manchmal ein bisschen unkreativer, wenn es um Gastronomie geht. Aber Jonas Hofmann zum Beispiel hat etliche Subway-Filialen. Also ohne, dass wir jetzt mit Subway verbandelt sind. Aber gut, sind nun mal die Fakten und dementsprechend gibt es dann jetzt hier auch mal eine Markennennung. Haben wir alles? Ja, haben wir, glaube ich. Wir können in den Abend gehen.
Wir können höchstens noch das Thema Van den Bogarde aufmachen.
Ja.
Aber
ja, Mario Van den Bogarde jetzt eben in der Order of Merit derjenige, der so ein bisschen am Tropf hängt von Dom Taylor. Und da muss die DIA das jetzt irgendwie regeln. Rob Owen auf jeden Fall. Der hat die Tourkarte sicher, denn Charlie Manby geht raus gegen Rian van Veen. Also nach Manby endet, nach Harrison endet auch der große Debütlauf von Manby. Wir haben jetzt zwei der drei Debütanten im Achtelfinale verloren, aber auch hier erwartbar. Und das war ja trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung im Turnier, aber auch jetzt im Spiel gegen Rian van Veen.
Ja, ist sicher keine Enttäuschung, muss man sagen. Er liefert hier gut ab. Obwohl er anfangs gar nicht so gut reinkommt, Rian van Veen markiert mal direkt mit 5 perfekten Darts sein Revier. Dann kommen so einige Unsicherheiten bei Charlie Manby dazu, der sich verrechnet hat, der dann aber doch zu einem Set-Dart kommt im vierten Leg, diesen verpasst, dann gebreakt wird von Rian van Veen und dann kommt so ein Decider, wie er für einen Topspieler eben typisch ist. Rian van Veen dann mit einem Elf-Darter im Decider geht in Führung. Ich stand neben einem Mitarbeiter der Firma Unicorn, die Sponsor sind bei Charlie Manby, der da sehr nervös wurde und der dann im zweiten Satz aber quasi aufblühte, denn da kam ja Manby deutlich besser zurück ins Spiel und kann diesen Satz mit 3-1 für sich gewinnen. Danach allerdings hat man gemerkt, dass er doch nicht ganz dieses Top-Niveau von Rian van Veen mithalten kann. Und die Sätze 3 bis 5 gehen dann alle an Rian van Veen.
Auch mit ein paar Highlights versehen, also wie oft er mit einer 180 reingestartet ist. In 7 Legs in dieser Partie hat er eine 180 als erste Aufnahme gehabt und dementsprechend der Scoring-Druck immer auf den Schultern von Charlie Manby. Ja, und in Satz 3 auch mit einem 132er-Finish stilecht den Satz eingetütet, die erneute Führung dann eben. Satz 4, da hatten wir auch mal wieder 6 Perfekte von Van Veen, am Ende ein 88er-Finish zum 3-0, also zweimal gebreakt vor den Charlie Manby in dem Durchgang. Satz 5, da fightet er dann nochmal richtig, kann auch nochmal 2 Legs gewinnen und auch, ich glaube, die Mutter war es, geht dann nochmal ordentlich aus dem Sattel in der VIP-Box. Aber ja, Van Veen macht es dann im Decider einfach zu gut, souverän zu und Charlie Manby konnte da jetzt das ganz Besondere auch nicht mehr entdecken. Aber trotzdem tolle Leistung und ja, genau wie Harrison muss er jetzt aber in die Q-School und da ja, ist dann auch egal, was war in den letzten 2-3 Wochen bei der WM. Rob Owen hält die Tourkarte, haben wir schon erwähnt, auch ohne WM-Teilnahme, das ist auch sehr, sehr kurios. Und für Rian van Veen heißt das, er spielt jetzt in der Neuauflage des EM-Finals gegen Luke Humphries, aber da darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen. Deswegen lass uns jetzt in den großen El Clasico des Dartsports rübergehen. Michael van Gerven gegen Gary Anderson. Ja, erstmal, du hattest ja große Erwartungen, ich auch. Wurden die erfüllt, nicht erfüllt oder übererfüllt?
Sie wurden, glaube ich, nicht ganz erfüllt, weil es war dann am Ende doch eine relativ einseitige Angelegenheit. Man hat schon gemerkt, dass hier zwei wirklich klasse Spieler aufeinandertreffen. Letzten Endes spielen sie auch beide fast 100 Punkte. Das zeigt schon, dass das so von der Ausgeglichenheit und dem kombinierten Level über den anderen Spielen lag. Aber irgendwie hatte die ganze Halle hier auf den Decider gehofft, würde ich sagen, auf einen Krimi, vielleicht noch eine Verlängerung. Und dazu ist es dann nicht ganz gekommen, muss man sagen. Ja, und schlicht und ergreifend, weil Gary Anderson es einfach durchweg gut macht, eine frühe 2-0-Führung hat, einen Satz dann an MVG abgibt und es dann aber auch souverän zu Ende bringt.
Man muss dazu sagen, die ersten zwei Sätze konnten wir nicht so richtig gut mitverfolgen, weil wir in dem Moment ein Interview geführt haben mit Matt Porter. Also da war zwar auch ein Fernseher im Raum und wir haben manchmal auch von den Augen Matt Porter sind wir abgewichen und haben auch mal auf den Bildschirm kurz gestarrt und er hat das genauso getan, fair enough. Ja, aber da können wir jetzt die ganz große Tiefenanalyse nicht liefern, aber natürlich haben wir uns das nochmal kurz real life so ein bisschen gegönnt und haben zumindest gesehen, dass MVG ein Setup hatte auf Bull zum ersten Satzgewinn bei 2-1 Führung. Danach dreht Anderson den Satz und auch Satz 2 geht ja im Decider erst an Gary Anderson mit dem 78er Checkout. Den habe ich live gesehen auf dem Bildschirm da. Der war natürlich schon big und das hat dieses Unterfangen für MVG dann auch schwer bis unlösbar gemacht. So wirkte es jedenfalls, weil er hat sehr früh, glaube ich, gemerkt, auch anhand seiner Körpersprache, er findet nicht diesen Extragang, den er gebraucht hätte. Das war jetzt der MVG aus der Runde 2 und 3. Aber gegen diesen Gary Anderson hätte es einen besseren MVG gebraucht.
Ja, man konnte vielleicht im dritten Satz nochmal leicht die Hoffnung haben, denn da hat er diesen Gang kurzzeitig gefunden.
Ja, das war super. 116 oder so spielt.
Genau, nach einer 0-1, also nach einem 0-1 Rückstand spielt MVG die nächsten Legs in 10, 12 und 13 Darts und kommt auf einen Set-Average von 116,51. Das war wirklich enorm. Aber er kann es eben nicht ins weitere Match rüber retten, obwohl ja hier nach dem dritten Satz keine Pause ist. Und
es wäre besser gewesen, rückblickend, wenn er einfach sein Niveau gehalten hätte bis zum Ende und dafür nicht diesen einen kompletten Outperformer-Satz dabei hat, ne? Also die Mischung hat hier nicht gestimmt einfach. Die war bei Gary Anderson deutlich besser. Er hatte jetzt nicht so diesen überbordenden Satz, aber MVG hat irgendwie alles reingelegt in diesen dritten Satz und danach, überspitzt formuliert, auch wirklich gar kein Doppel mehr getroffen.
Ja, und da war also bezeichnend eigentlich das erste Leck. Da hat er nämlich, legt er gut los und hat nachher 4 oder 5 Darts auf Doppel, während Gary Anderson bei 220 Punkten steht. Das Problem für MVG war dann, dass Gary diese 220 Punkte aber mit einer 180 und direkt einer Aufnahme auf Tops gelöscht hat. Und da war dieser Flow, in den MVG hätte reinkommen können, eigentlich schon wieder schnell veräppt. Da stimmte dann also die Mischung nicht oder das Getränk war quasi schon ausgeschüttet wieder. Und dann ging es relativ schnell, weil die beiden Sätze 4 und 5 gehen eben jeweils mit 3-1 an Gary Anderson. Auch im fünften Darts eigentlich nochmal eine Chance, in der MVG wieder viele, viele Checkdarts vergibt. Er hat insgesamt 12 in diesem Satz und holt nur ein Leck. Das sagt eigentlich schon alles. Und das war eigentlich auch dann auf der Pressekonferenz nachher so ein bisschen der einleitende Satz von Gary, als wieder der obligatorische Glückwunsch der PDC-Fragensteller kam, hat er gesagt, naja, Glückwunsch, gutes Spiel. Michael hat halt einfach die Doppel nicht getroffen.
Das war kein 4-1. Also das sieht aus mit dem nackten Resultat wie eine Machtdemonstration. Das war es nicht. Er gewinnt dieses Spiel am Ende, klar, aber es war ein Spiel komplett auf Augenhöhe. Trotzdem, die Doppel sind eben spielentscheidend im Darts und Michael van Gerven auch nicht das erste Mal, ne? Dass er dann auch so ein komplette Off-Momente dabei hat, das kannst du dir gegen Tatsunami mal erlauben, aber nicht hier und heute gegen Gary Anderson. 1 von 12 in diesem Satz ist eine absolute Vollkatastrophe und auch unwürdig für einen Michael van Gerven. Ja, und am Ende bedeutet das jetzt natürlich, dass er in der Weltrangliste seit Ewigkeiten sogar fallen wird, vermutlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt keiner mehr ihn überholt. Am 1. Januar können das Johnny Clayton schaffen, wenn er gewinnt gegen Ryan Searle, und Gian van Veen, wenn er gegen Luke Humphries gewinnen sollte. Wenn beides eintritt, ist er 5. Wenn dann noch Gary Anderson den großen Lauf spielt, schiebt und ins Finale kommt, dann geht sogar bis auf 6 runter, theoretisch. Also wir können am 2. Januar aufwachen und haben einen Michael van Gerven, der auf eine Premier League Wildcard angewiesen ist. Und das ist natürlich eine krasse Entwicklung, aber wahrscheinlich eher das neue Normal. Ne?
Ist quasi wild, um das Wort direkt wieder aufzugreifen. Ja, vielleicht 2 Sätze zu dem, was du gerade eben noch gesagt hast. Also ne, gestern haben wir MVG für seine Doppel gelobt. Und ich glaube, ich hatte da in einem Nebensatz gesagt, dass er wir ja in den letzten 1-2 Jahren immer wieder diese Phasen hatten, wo er eben die Darts am Doppel vorbeischrubbt. Und genau davon hatte er heute wieder etwas zu viel. Und zu dem klaren Sieg von Anderson kann man nur sagen, dass er wahrscheinlich heute, wenn man das vergleichen könnte, gegen den Justin Hood rausgegangen wäre, wenn beide diese Leistung so gebracht hätten.
Am heutigen Tag hätte vermutlich niemand Justin Hood besiegt. Justin Hood gegen Gary Anderson ist auch ein brillant schönes Viertelfinale. Also das hatte keiner auf dem Schirm. Kann richtig knallen. Anderson hat auch Hood wirklich gelobpreist. Da ganz am Anfang der Pressekonferenz hat gesagt, ja, der hat unfassbare Darts gespielt. Bin gespannt, ob irgendwie Hood auch ein bisschen was in den Kopf bekommt jetzt. Ne? Also das ist jetzt eben noch mal mehr ein Money-Making-Game. Aber ja, können wir uns auch freuen, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und wir machen jetzt erstmal den Deckel auf die Achtelfinals drauf. Müssen Luke Humphries noch lobend hervorheben und seinen Sieg gegen Kevin Dutz mit 4-1. Man hätte nach dem ersten Satz, den Kevin Dutz überragend gespielt hat, mit 3-1 für sich entscheidet, hätte man auch auf ganz dumme Gedanken kommen können, gut und gerne.
Ja, denn diesen ersten Satz gewinnt Kevin Dutz. Das ist ein etwas fahriger Aufgalopp von beiden. 3 Breaks werden gespielt. Sie legen hier wahnsinnig los. Also Kevin Dutz hat, oder kombiniert haben sie, glaube ich, 480er in den ersten 4 Legs gespielt und waren auch auf die Doppel. Gut, ist natürlich zu so einem frühen Zeitpunkt auch kann man das jetzt nicht zu hoch werten, aber wir guckten einmal rüber auf diesen Monitor und sagten, hä, ist das hier gerade, sind das gerade die Werte von dem Kevin Dutz, die hier angezeigt werden? Er macht den Sack zu, er wirkte total straight. Ein Kollege sagte, er hat jetzt
also
wieder
diesen... Also er hat 480er geworfen.
Oder er hat
Satz,
480er.
Er alleine. Ja. Und im Satz Nummer 1 kommt Humphries auf den ähnlichen, auf quasi den identischen Durchschnitt. Ne? Also das ist von beiden einfach irre, irre gut gewesen.
Ja, und ich denke, ich glaube, im gesamten Spiel hat er dann nämlich gar nicht mehr so viel nachgelegt. Ich meine, er kommt auf 7 oder 8 am Ende. Also da auch so ein bisschen das Pulver früh im ersten Satz verschossen. Und genau, ein Kollege meinte, boah, der hat schon wieder diesen stieren, zielgerichteten Blick. Und das kann heute heiß werden für Luke Humphries. Wurde es dann aber nicht, weil ja Kevin Dutz einfach in den letzten 4 Sätzen nur noch 2 Legs holt. Und da ist es ein 12-2 im Legplay und da konnte er überhaupt nichts entgegensetzen.
Und woran erinnert uns das? 3-1, 3-1, 3-0, 3-0, na klar, an das Spiel von Martin Schindler gegen Ryan Searle. Also im Prinzip hat Kevin Dutz dieses Spiel aus Martin Schindlers Sicht nachgespielt, Absatz 2. Also Absatz 2 hatte er gar nichts mehr zu bestellen. Am Ende steht er noch bei schmeichelhaften 92 Punkten, die auch nur daher rühren, dass er diesen astronomisch guten ersten Satz gespielt hat. Er ist ja Absatz 2 sofort um 20, 22 Punkte im Average gefallen und aus diesem Loch auch nicht mehr rausgekommen. Also der hat dann wirklich auch schlechte Sätze gespielt und hat keine Gegenwehr mehr liefern können. War jetzt, glaube ich, dann auch einfach eine Runde zu viel, so nach dem Motto, ne? Also Achtelfinale ist das höchste der Gefühle für Kevin Dutz. Das allerdings Back-to-Back erreicht und das haben nur 5 andere geschafft jetzt in diesem Zeitraum. Sonst noch irgendwas zu dem Spiel oder wollen wir zum Premier League Update rübergehen?
Also zum Spiel kann man vielleicht noch sagen, wir hatten es vorhin auch schon mal erwähnt, wir wiederholen es nochmal, Luke Humphries jetzt gegen Gian van Veen, das wird eine andere Bewährungsprobe, wird auch wieder ein Holländer, aber da sind dann die Gemeinsamkeiten schon aufgebraucht und da wird Humphries auch mit einer anderen Ernsthaftigkeit reingehen müssen. Und dann finde ich, ja, Premier League Update, weil wir können sozusagen wieder die immer gleichen Namen, die sich doch leicht verändert haben, durchs Dorf treiben und haben dann vielleicht ja auch nachher noch eine kleine Neuigkeit aus dem Gespräch, was wir eben während Van Gerven gegen Anderson mit Matt Porter geführt hatten.
Jetzt haben wir gut drauf geteased, deswegen lass uns die Zuhörer nicht mehr länger auf die Folter spannen. Ganz kurz eben der Blick einfach auf das Premier League Teilnehmer-Update. Littler, Humphreys, Van Gerven, Eklar. Van Gerven, auch wenn er Fünfter oder Sechster ist, wird dabei sein, logisch. Van Veen und auch Clayton ist für mich eigentlich sicher. Van Veen ist für mich zu 100% dabei, Clayton 95%. Und dann wird es dahinter durchaus interessant.
Vielleicht kann man dazu aber auch tatsächlich aus dem Gespräch mit Matt Porter sagen, weil, ich weiß nicht, du hattest die Frage gestellt, ja, oder Mats Nicholson,
nee, ich hab's
ob denn nur die Performance bei der WM jetzt entscheidend ist für eine Nominierung.
Nee, habe ich so nicht gestellt. Ich habe gefragt, wie wichtig ist die WM, ne? Weil ansonsten, das ist mir ja klar, das ist auch anderes, aber... Ne?
Und da hat er gesagt, dass die WM schon sehr wichtig ist, aber er hat auch gesagt, generell ist wichtig, dass wir wissen, dass die Leute, die wir nominieren, sich auf großen Bühnen gut verkaufen. Und warum sage ich das? Weil ich doch sagen würde, auf die Major-Turniere dieses Jahr gerechnet, hat Johnny Clayton einfach eine gute Performance abgegeben. Und von daher, selbst wenn er nicht die Nummer 4 wird, glaube ich, ist er für die nächste Premier League safe.
Und dann jetzt zum Thema Matt Porter und nicht noch länger auf die Folter spannen. Ganz klare Antwort auf meine ganz klare Frage, 8 oder 10 Teilnehmer, wird es da irgendwelche Änderungen geben? Nein, keine Änderungen geplant jetzt.
Und das ist auch schlüssig. Und als wir gestern oder vorgestern über die Erweiterung auf 10 Leute kurz nachgedacht haben und dann selber gemerkt haben, so viel Sinn macht es eigentlich nicht, da hatten wir ja auch Matt Porter aus dem Vorjahr zitiert, aus unserem Gespräch. Und es ist einfach so, er sagt, wir haben viel ausprobiert, aber wenn, dann wollen wir das Format fortentwickeln und nicht zu was anderem zurückgehen. Und er sagt, wir wissen einfach, diese Turnierform klappt gut an dem Abend für die Leute vor Ort. Und das ist eben ja auch das Format, was sie jetzt gerade in Australien mit eingeführt haben. Dann wäre es fast komisch, das hier wieder über den Haufen zu schmeißen.
Ja, ich glaube, Australien wäre, ich glaube, das ist egal, aber ich fand... Trotzdem im Vergleich zum Vorjahr, wir haben ja am selben Tag dieses Interview geführt wie vor einem Jahr, im Vergleich zum Vorjahr hat er ein bisschen auch Kritik selbst reingeworfen, ne? Und die jetzt auch nicht in Gänze entkräften können, so nach dem Motto. Er hat schon akzeptiert, dass es ja nicht ganz ideal ist, natürlich, wenn es Spiele zu oft gibt, gerade für den TV-Zuschauer, hat zwischen TV-Zuschauer und Venue-Besucher eben klar unterschieden. Ne? Also das fand ich schon doch ganz, ganz vielsagend.
Er hat aber auch in dem Aufwasch gesagt, dass eben dass die Premier League auch nichts unbedingt für die Nerds ist, sondern die Premier League ist quasi so ein bisschen, ja, für den Zuschauer, der einmal im Jahr die WM guckt, der die großen Namen kennt und der die eben unter dem Jahr auch wieder sehen will, den Zuschauer, den man so binden kann, weil der dann weiß, okay, einmal pro Woche habe ich vielleicht wieder hier Humphreys, Littler oder...
Das ist wie so ein Schaukasten, ja, einfach, ne?
Das ist ein Schaukasten und das ist wichtig, das gibt ihnen Aufmerksamkeit, aber du sagst es ganz richtig, er hat eben schon, finde ich, relativ zwischen den Zeilen gesagt, wir werden dieses Format verändern, wir werden es fortentwickeln.
Aber nicht jetzt.
Aber nicht jetzt, und das hat er auch ganz klar gesagt, nicht in 2026.
Kommen wir dann jetzt mal zu diesem Schaukasten und wer dabei sein wird. Also die 5 Namen, sind wir uns jetzt einig. Ich gebe dir auch den Clayton von mir aus. Da muss schon sehr viel passieren, dass Clayton rausfällt. Denn für den ist es ja auch gut, zum Beispiel, dass ein Josh Rock jetzt keinen großen Lauf mehr schieben kann. Also dementsprechend, ja, würde ich da mitgehen. Was ist denn jetzt mit einem Josh Rock? Was ist mit einem Price und Bunting, die schon seit gefühlt der Kreidezeit aus dem Turnier ausgeschieden sind? Und dann auch vor dem Hintergrund, dass Gary Anderson das Ganze ja auch nochmal aufmischen kann. Der wurde ja zur Premier League auch befragt. Vielleicht, ja, erstmal, was hat Anderson gesagt? Du hast die Pressekonferenz aus nächster Nähe angehört. Ich hatte gerade einen Text schreiben müssen noch für NTV.
Na, er hat eigentlich nichts ganz Klares gesagt. Er hat so ein bisschen verschmitzt gegrinst auf die Frage, hat dann zu Dave Allen rübergeguckt und hat, meine Interpretation war so, Premier League nur, wenn ich muss. Und dann hat er so im Nachsatz gesagt, aber wir können ja mal, also wenn ich ins Finale komme oder ganz weit komme, dann können wir nochmal drüber sprechen.
Also machen wir den Haken hinter die Aussage, Gary Anderson dabei, wenn er im Finale ist, wenn er gewinnt sowieso. Also es gab ja auch so ein bisschen das Fragezeichen, wird er sich da komplett rausziehen oder so, ne? Das scheint jetzt kein Thema mehr zu sein. Und auch generell, dass er zurücktritt und so, ist ja auch kein Thema mehr, seitdem er das mit Ty angesprochen hat, seinem Sohn. Also machen wir es doch so einfach. Gary Anderson im Finale und wir würden ihn mit reinnehmen.
wenn er im Finale ist, steht er unter den Top 4 der Welt, dann gibt's da, wird es noch schwerer, sich rauszureden. Und wenn die PDC es dann noch irgendwie möglich macht, dass sein Sohn vielleicht an den Premier League-Abenden mitreisen darf und die ganze Familie Anderson hat Spaß. Und
ist mit der Schule vielleicht schwierig, ne? Aber gut.
Da wird sich eine Lösung finden. Aber dann könnte ich es mir vorstellen. Er ist aber anders als ein Johnny Clayton, der unbedingt rein will, ist er nicht in letzter Konsequenz heiß drauf.
Und sagen wir so, Gary Anderson im Halbfinale würde mitgenommen werden. Mit einem Halbfinale, wenn er richtig heiß drauf wäre. Tippe ich einfach. Also ich glaube, dann würdest du einen Anderson, weil der so ein Fanliebling ist. Du hast alle Argumente auf der Seite. So, ich glaube, das ist jetzt einfach so eine Lex Anderson, die er sich selbst geschaffen hat, wo er einfach mehr schaffen muss. Er muss dann wirklich in die Top 4 sozusagen, er muss ins Finale kommen, dann ist er dabei. Und dann ist die ganz große Frage, weil das ist jetzt auch nicht unmöglich, ne, mit dem Standard, den er spielt, dass er das Finale erreicht. Für wen denn dann? Also Price, Rock, Bunting sind für mich die drei Namen, die ich Stand jetzt als PDC nehmen würde. Oder was ich denke, was die PDC macht. Wer würde von den drei, oder siehst du es auch da anders, aber wer würde von denen am ehesten hinten rüberfallen? Ich neige dazu, hier Bunting zu sagen. Es ist vielleicht ein Hot-Take, aber...
Also ich tue mich da schwer. Ich würde in der einen Minute sagen, Bunting trotz allem... Wir wollen das Thema Medienhype etc. jetzt heute nicht wieder aufmachen. Bringt Bunting wahrscheinlich schon Publicity. Rock Price, ich würde fast denken, dass dann Price rauskippt.
Krass. Ja, spannend. Also, was sagt ihr dazu? Könnt ihr uns gerne schreiben oder auch als Spotify-Kommentar. Würde mich sehr interessieren. Und man merkt auch, also das Thema Premier League, das interessiert einfach nicht nur jetzt auch den Casual. Also ich finde, die Premier League ist fast für alle interessant, bis dann die Premier League losgeht. Ne, dann bin ich meistens auch irgendwie nur noch so peripher interessiert. Dann macht man so aus journalistischer und beruflicher Sicht natürlich, dass das alles verfolgt wird, ist eh klar. Aber sie hat dann so das Feuer verloren. Und das ist jetzt in der Phase immer total da. Ist aber auch die einzige Phase im Jahr, fairerweise. Ich fand interessant, Matt Porter zum Thema hier so Social Media und so, ne? Da hat er nämlich auch gesagt, also er würde auf gar keinen Fall als Topspieler generell, wenn ich da so irgendwie auf der Tour wäre, würde ich Matt Porter, so hat er es gesagt, würde da irgendwie das selbst pflegen. Ne? Das ist ja das komplette Anti-Bunting-Modell. Also war jetzt, kann man zwischen den Zeilen ein bisschen was reininterpretieren, so nach dem Motto, das sieht er jetzt auch nicht unbedingt als den allerschlausten Weg, den der ein oder andere Spieler fährt. Und dieser Bunting-Zauber, dieser Stern da am Firmament, der ist schon jetzt sehr, sehr, der glimmt eher nur noch, als dass er strahlt gerade.
Und es kommt vielleicht ja doch mit rein, dass Bunting die erste Hälfte der letzten Premier League nur überhaupt nicht funktioniert hat.
Ja.
Warum auch immer. Also da könnte man dann vielleicht sagen, gibt man doch mal einem Rock eine Chance und einen Spieler, über den wir jetzt bisher noch nicht gesprochen haben und der vielleicht sogar mehr als nur Außenseiterchancen hat, ist, dafür brauche er aber mindestens noch einen Sieg, ist Ryan Searle, weil dann ist er auch verdammt nah an den Top 5, Top 6 dran.
Ich glaube, er braucht zwei Siege.
Halte ich für wahrscheinlicher, ja. Aber auch das ist möglich mit zwei Siegen. Ist er auch vorne ganz drin.
Dann müsste er aber an Littler vorbei, ne?
Dann müsste er an Littler vorbei. Warten wir mal ab. Wir hatten das Thema gestern auch aufgemacht, wie attraktiv ist denn dann Ryan Searle als Gesamtpaket? Und da ist auch ein bisschen die Frage...
Für Michael van Gerven offenbar sehr attraktiv, wenn ich jetzt hier den absolut geilsten Post des gesamten Tages zugrunde lege. Die meisten haben es vielleicht gesehen, also Michael van Gerven wurde abgelichtet mit einer Frau vom Hotel, ich glaube, war sogar Spielerhotel, von irgendeinem Sun-Paparazzo, das ist auch immer so unsäglich. Ne? Also da ist jede Medienschelte angebracht, aber wenn man dann der Sun den Klick gibt, und das haben wir gemacht, wir geben es zu, dann kommt dann auch irgendwie so im 27. Absatz, ach nö, eine Romanze ist das gar nicht, das ist irgendwie die Frau von einem Freund.
Die also, er zum Taxi gebracht
völlige hat. Völlige Nichtgeschichte. Und das Lustige daran ist aber, dass dieses Foto jemand rausgeklippt hat und einfach drüber geschrieben hat, ja, es ist Ryan Searle. Es ist so schön.
Ah, es hätte von sorry der, dafür. Es hätte von der Frisur wunderbar gepasst. Also, nee, wollte eigentlich nur noch mal sagen, die Thematik auch von gestern, kehrt sich vielleicht das Publikum jetzt gegen Luke Littler. Da ist dann für Luke Littler wahrscheinlich ein Ryan Searle auch ein ganz dankbarer Gegner, weil ich tatsächlich da auch nicht glaube, dass die ganze Halle dann Ryan Searle, Ryan Searle, Ryan Searle singen wird, weil er so sehr dann doch
nicht. Ich glaube auch, das Spiel ist zu groß für Ryan Searle. Also aber, jetzt denken wir auch schon an den vorletzten Tag.
Ne? Aber wenn wir an die Außenseiter denken, dann ist Ryan Searle über die letzten Jahre schon näher an den Topspielern dran als ein Justin Hood oder ein Christoph
Searle ist Radreisky. Bei einem Finale in der Premier League.
Genau.
Justin Hood nicht unbedingt.
Ich glaube, bei einem Finale, muss er also von,
Man kann auch da aber argumentieren, bei einem Finale ist er drin, ne? Weil er ist jetzt eben nicht, also sorry to say, aber Justin Hood ist jetzt schon spannender als Danny Noppert, Chris Doby und so wahrscheinlich je sein werden.
Ja.
Wegen dieses ganzen Irrsinns. Den kann man übrigens auch kritisieren, ne? Das muss man nicht mögen. Aber er kommt da einfach super authentisch rüber. Er überdreht es noch nicht. Er kann es auch noch nicht überdrehen. Es ist seine erste WM. Er hat noch nicht viele Bühnenspiele gehabt. Aber also vielleicht reicht sogar einem Justin Hood ein Finale. Hat er selbst auch gesagt. Ja, vielleicht. Er glaubt es nicht. Er glaubt, er muss es gewinnen.
Und wenn ich den jetzt einfach mal mit einem Rob Owen vergleiche, der im letzten Jahr ein, zwei gute Spiele bringt und dann raushaut, ich bin eigentlich Top-16-Material.
Der einfach unsympathisch rüberkommt.
Ich will gar nicht allzu viel auf Sympathie und Nicht-Sympathie gehen, aber ich finde, Justin Hood hat einfach in mehreren Spielen hier bewiesen, dass er ein unglaubliches Niveau spielen kann. Der hat hier mehrere Spieler, deren...
Aber das kann der Noppert auch. Also er hat ja irgendwas anderes, ne?
Ja,
das wollte ich nur damit sagen.
Noppert steht eben in der Weltrangliste oder in der Order of Merit viel weiter vorne oder höher auf der Ranking Ladder.
Ja, aber wenn Hood im Finale ist, dann ist er, glaube ich, 17 oder so irgendwas. Ne? Also, klar, dann steht er immer noch viel weiter hinten.
Aber und trotzdem, ich würde nur sagen, Hood kannst du eher in die noch theoretisch in die Schiene One-Hit-Wonder abschieben.
Ja, natürlich.
Das haben wir heute auch überlegt. Jamie Lewis oder was weiß ich, wer einem da in den Sinn kommt. Ich würde nur sagen, ich würde meine Hand fast dafür ins Feuer legen, dass er kein One-Hit-Wonder ist, weil wie er auf dieser Bühne gegen wirklich schwere Gegner diese Leistungen reproduziert, das finde ich beachtenswert. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er oben drin bleibt. Aber es ist natürlich schon ein sehr hohes Risiko und auch ein höheres Risiko, als man es mit Littler gemacht hat, wenn du den in seinem zweiten Tourkartenjahr mit in die Premier League nehmen würdest. Also es ist eher unrealistisch. Er braucht dafür ein Finale, dann muss man sehen, was die PDC sich überlegt. Maximale Außenseiterchancen.
Das gilt auch für Christoph Ratajski. Außenseiter wahrscheinlich auch nur noch Noppert und auch Espinel, den Namen müssen wir auch nochmal nennen. Aber Espinel ist natürlich auch immer, zieht immer ganz gut und spielt auch gut. Aber ich glaube, ja, die leiden jetzt auch ein bisschen drunter, dass Gary Anderson eben jetzt nicht kategorisch ausschließbar ist. Ganz ausschließen würde ich es trotzdem nicht, dass vielleicht auch ein Espinel sogar einen Bunting vorgezogen wird. Also ja, muss man mal abwarten und so klar, wie es noch schien, so vor ein, zwei Wochen ist es jetzt doch nicht mehr. Auch das hat die Premier League Nominierungsphase immer so an sich. Wir können jetzt einfach noch ein paar Tage spekulieren und das werden wir auch machen.
Wir müssen, glaube ich, echt mal die Tagestipps in der Excel-Tabelle hintereinander machen und dann so wie die Wählerwanderung. Ja,
ja, genau.
Und dann siehst du, was sich da in den letzten zwei Turnierwochen tut. Das Feld das
Checkout-Trendbarometer.
So ist es, wäre vielleicht auch was, was man noch geschickt irgendwie vermarkten kann.
Gute Idee. Also, potenzielle Partner wenden sich bitte an uns, info@checkoutpodcast.com. Die Mail ist auch in der Folgenbeschreibung. Wir gehen dann jetzt auf WM-Tag Nummer 18, der Viertelfinaltag. Es gibt Leute, die sagen, das ist der geilste Darts-Tag im Jahr und ich finde, es gibt Argumente dafür, weil unfassbar wichtig, jetzt nochmal, das sind absolut, im Prinzip hast du hier von der Wertigkeit viermal ein Major-Finale, normales. Es geht um 100.000 Extrasteine für erstmal Ryan Searle und Johnny Clayton, für Gary Anderson und Justin Hood, für dann Luke Humphreys, Kian van Veen und Luke Littler, Christoph Ratajski, das sind die Partien. Ich habe jetzt offiziell, glaube ich, noch gar nichts gesehen zur Ansetzung, aber so wird's laufen. Humphreys, van Veen am Abend, Littler, Ratajski in welcher Reihenfolge auch immer und Searle, Clayton, Anderson, Hood am Nachmittag. Dann lass uns das einfach einfacher halten und einfach nach Turnierbaum gehen. Also Littler gegen Ratajski, das wahrscheinlich klarste Duell. Wir sind gespannt natürlich auf die Reaktion vom Publikum. Also wie hart wird es für Littler, da durchzugehen? Also dass er durchgeht, gibt es ja eigentlich keine zwei Meinungen.
Genau, da wird es so ein bisschen drauf ankommen, wie die Halle, wie das Publikum zusammengesetzt ist. Es ist jetzt mit der Vorgeschichte von gestern und heute hat ja die Mutter auch nochmal nicht in ganz sympathischer Art und Weise auf Social Media irgendwas
auch rausgehauen. Nicht in schlauer Art und Weise.
Auch, ne? Nicht in schlauer Art und Weise, nachdem man gestern versuchte, das Feuer zu löschen. Und da fand ich wirklich auch nochmal Matt Porters Ausführungen dann doch spannend dazu.
Und Littler dem ist es ja gut gelungen auf der PK. Also da hat er eigentlich schon viel gelöscht und jetzt kommt doch nochmal der Brandbeschleuniger
hervor. Feuer, aber da kommt ihm wahrscheinlich entgegen, dass Ratajski jetzt nicht der ist, wo man sich vorstellen kann, dass 3000 Zuschauer da wie ein Mann hinter Christoph Ratajski stehen.
Müssen sie vielleicht gar nicht, wenn sie klar gegen Littler agieren. Aber auch das, ich glaube, vielleicht, wir interpretieren wahrscheinlich ein bisschen zu viel rein. Ich würde, wenn wir jetzt nochmal zum sportlichen Aspekt kommen, da würde ich so eine Mini-Chance sehen für Ratajski, weil der hat jetzt wirklich ultra konstant gespielt in den 4 Matches, also immer so 97, 96 und so. Wenn er das spielt und Littler abfällt auf eine 99, er Timing hat und Ratajski ist auf die Doppel jemand, der doch manchmal schon kalt wie eine Hundeschnauze spielen kann, dann ist es für meine Begriffe nicht klar, dass das jetzt irgendwie ein 5-0, 5-1 sein muss. Aber ich sehe jetzt trotzdem in keiner Welt Ratajski durchkommen, ne?
Genau, und man muss sagen, die Distanz wird noch mal länger und wir wissen diese unglaubliche Bilanz, die Luke Littler in langen Matches hat, wo er nur einmal verloren hat. Das war sein erstes WM-Finale gegen Luke Humphries. Je länger, desto besser wird er. Also vom Turnierbaum her, so wie wir es von Anfang an getippt haben, Luke Littler hat bisher nur 2 Sätze in diesem Turnier abgegeben, trotz Gegenwind, den er hatte. Er hat, obwohl er tierisch geladen war, gestern knapp 107 Punkte gespielt. Das wird schwer und ich gehe doch schwer davon aus, dass er dieses Match gewinnen wird.
Head-to-head, Bilanz der beiden auch klar. Littler 4-0 vorne. Letztes Spiel war allerdings knapp Achtelfinale UK Open. Im März 10-8 hat Littler dort gewonnen. Das Überkreuzspiel hier in der oberen Hälfte ist das Duell zwischen Ryan Searle und Johnny Clayton. Da haben wir also einen erstmaligen Halbfinalisten. Das ist sicher. Clayton war vor 3 Jahren im Viertelfinale an Dimitri Vandenberg gescheitert und geht jetzt hier gegen Searle. Qua Weltrangliste als Favorit, aber die würde ich ihm sofort wieder abknüpfen. Ich sehe sogar Searle leicht vorne. Ich fand Clayton nicht so überzeugend. Außer gegen Sonnefeld, das war mit Abstand sein stärkstes Spiel. Searle ist jetzt noch nicht getestet worden, kann man sagen. Aber ich glaube, selbst wenn Schindler und Co. ein bisschen besser gespielt hätten, also Searle hätte sich vermutlich jetzt da auch nicht die Butter komplett vom Brot nehmen lassen. Das ist für mich das Fragezeichen bei Searle. Was passiert, wenn er jetzt auch mal die ersten Sätze verliert, wenn er da mal ein bisschen Gegenwehr bekommt? Aber vom Standard her, der zu erwarten ist, den die beiden bisher gespielt haben, würde ich eher auf Searle gehen, tatsächlich irgendwie 5-3 oder so.
Ich bin auch bei Searle. Mich hat dieses Turnier, mich haben die letzten 2 Spiele insbesondere sehr überzeugt. Das Preisgeld ist für ihn nochmal extra Motivation, mehr zu trainieren. Und wenn er mehr trainiert, ist er eindeutig besser, als wenn er nicht trainiert. Das ist bei ihm schon ausgeprägt. Clayton spielt ein super Jahr, kratzt an den Top 4 der Weltrangliste, aber ist vom Niveau her bei dieser WM, finde ich, unter dem, was Searle bietet. Von daher halte ich so ein 5-3 für Ryan Searle aus meiner Sicht realistisch.
Direkter Vergleich aktuell, sehr ausgeglichen. Clayton hat 6 Spiele gewonnen, Searle 5. Letztes Spiel war bei der EM in Runde 1, da ist Searle durchgekommen in Dortmund, also das auch noch nicht so lange zurückliegend. Gehen wir in die untere Hälfte und dort haben wir das aus meiner Sicht spektakulärste Spiel der Viertelfinals mit Luke Humphries gegen Gian Van Veen. Es ist die Neuauflage des EM-Finals aus diesem Jahr. Da hat Van Veen gewonnen in einem dramatischen Decider gegen Coolent Luke und dramatisch könnte es auch hier werden. Also gerade mit Blick auf was die Dauer des Spiels anbetrifft, was jetzt auch anbetrifft, dass es knapp werden könnte, da würde ich schon viel auf dieses Duell setzen. Ich sehe keinen der beiden da durchrauschen oder Siehst du es anders?
Nee, es wird eng sein. Es wird vielleicht auf den 9. Satz rauslaufen.
Ich würde auch sagen, mindestens 8.
Mindestens 8. Das EM-Finale ist da eine gute Vorlage, wo sie auch bis zum Ende gegangen sind. Und ja, Rian van Veen nachher mit seiner Triple 16, Doppel 16 das Ding zugemacht hat. Beziehungsweise 20, Triple 16, Doppel 16.
Es war ja das Krasse, dass er es halt so gespielt hat, wie es jetzt wenige machen würden. Aber ja, er fühlt sich da wohl und er ist der beste Doppelhitter in diesem Jahr. Wenn ich jetzt, also es ist für mich fast ein Coin-Toss, das Spiel. Humphries hat jetzt auch super krass überzeugt, ne, und hat auch gegen Clemens tief graben müssen, hat diesen Test bestanden. Kopf sagt Humphries, Herz sagt irgendwie Van Veen bei mir. Also nicht, dass ich Humphries nicht mag, aber irgendwie es ist so ein irrationales Gefühl, das sagt eher, Van Veen macht es, so nach dem Motto, ja, es ist ein besonderer Abend irgendwie, das spüre ich. Und so, wenn ich ein bisschen nüchterner dran gehe, dann weniger spontan, dann bin ich eher bei Humphries.
Allerdings hat Humphries dieses Jahr, und das hat er auch auf einer der letzten Pressekonferenzen gesagt, immer wieder das Pech gehabt, dass er gegen Spieler, die wahnsinnig performt haben, rausgegangen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Rian van Veen mit seinem Selbstbewusstsein, seiner Professionalität hier ein Spieler sein kann, der eben auch wieder sehr gut gegen Humphries performt. Und ich würde ihn mir gerne im Finale eigentlich wünschen, weil ich glaube, dass Rian van Veen einfach der ist, der Luke Littler die Stirn bieten könnte, wenn Littler so weit kommt. Und ja, auf dieses Finale fieber ich so ein bisschen hin. Ich mag aber auch einen Luke Humphries eigentlich gerne. Ich werde es mir einfach, ich bin ja dann leider nicht mehr bei dir im Hotelzimmer oder im Ellipelli. Ich werde es mir gemütlich zu Hause anschauen und ich glaube einfach nur genießen wollen. Vielleicht wird es sowas in noch ein bisschen besser wie das Spiel Noppert gegen Hood vor einigen Tagen.
Noch besser wäre krass, aber ja.
Aber das so ein Spiel, bei dem du auch jedem Nicht-Starts-Fan zeigen kannst, wie geil und spannend dieser Sport ist. Also ich finde aber auch, dass die andere Partie in der Hälfte, Gary Anderson, Justin Hick, dem nicht gegenüberstehen muss, weil wenn die beiden, es ist nominell sicher das schwächere Spiel, aber eben, wir haben Justin Hood gerade eben schon gelobt, wenn er dieses Niveau weiter produzieren kann wie die letzten Tage, dann kann auch das richtig lang, richtig spannend und richtig gut werden.
Ich glaube auch, dass es ähnlich interessant werden kann und hochklassig und spannend. Also sehe da auch keinen klaren Sieger. Wäre jetzt eher bei Anderson, weil das ist auch dann eher so eine Kopfentscheidung nach dem Motto, irgendwann muss doch dieser Lauf mal enden und dann muss er auch mal ein bisschen was anbieten. Sehe aber auch Argumente, dass man sagen kann, ja, warum eigentlich? Ne? Warum eigentlich nicht noch eine Runde weiterkommen aus Sicht von Justin Hood? Wenn ich tippen müsste, 5-4 Anderson wäre jetzt so mein Spontantipp. Und dann hätten wir Anderson gegen Van Veen oder Humphries im Halbfinale, wie auch immer. Also die WM sieht jetzt richtig, richtig spannend und interessant aus. Zwei ungesetzte Spieler auch noch im Turnier. Das ist auch nicht selbstverständlich bei dann eben diesem riesigen Teilnehmerfeld. Aber ja, freue mich sehr drauf und es wird ein guter Darts-Tag. Und bis dahin wollen wir jetzt einfach nochmal die Chance nutzen, allen für das Jahr zu bedanken, für die Treue hier, für das viele Zuhören und vor allen Dingen guten Rutsch zu wünschen.
Dem schließe ich mich an. Ja, ich hoffe, wir haben das Darts-Jahr heute gut abgeschlossen. Du wirst mit kompetenter anderer Hilfe das neue Jahr begrüßen und wir beide werden uns aber die nächsten Tage ja auch nochmal zusammenschalten.
So ist die Ausgangslage und dementsprechend danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, guten Rutsch, macht's gut, ciao.
Tschüss.